Ja, liebe Gemeinde, schön, mal wieder bei euch zu sein. Der einen oder dem anderen ist es aufgefallen. Ich habe mich getrennt. Genau, von meinem Bart und von meinen langen Haaren. Es kam schon zu folgenden Begegnungen. Was ist mit dir los? Du schaust völlig anders aus, sage ich, ja. Aber sie sind nicht drauf gekommen, warum ich anders ausschaue. Deswegen sage ich es euch gleich. Bart ist ab, Haare sind ab. Ich bin noch der Alte. Mit ein wenig mehr Weisheit als vorher. Muss ja sein, ne? Das Wort, das ich heute austeile, dreht sich um den Menschen M. Der Mensch M. Eine Standortbestimmung, ist er ganz oben oder ist er ganz unten? M sitzt an seinem Tisch und denkt über sein Leben nach. Er ist sehr reich. Er hat alles. Ihr kennt es ja von der Werbung. Haus, Boot, Pferd. Jede Menge Angestellte. Geld im Überfluss. Er könnte sehr mit sich und der Welt zufrieden sein. Aber er ist es nicht. Er weiß nicht so recht, woher seine Unzufriedenheit kommt. Gehen vielleicht die Geschäfte schlecht? Nein, nein, alles läuft super gut. Die Einnahmen sprudeln nur so. Er denkt sogar daran, sich ein größeres Haus zu bauen. Und trotzdem, irgendetwas fehlt ihm zu seinem totalen Glück. Warum nur ist er so unzufrieden? Immer wieder kommen die Bilder in ihm, in seinen Gedanken auf. Bilder, wie seine Mutter immer mit ihm betete, obwohl ihm das irgendwie unangenehm war. Er sieht so oft ihren gütigen, verzeihenden Gesichtsausdruck, spürt ihre liebevolle Umarmung, wenn er wieder mal aus ihrem Beutel Geld geklaut hatte. Er fühlt heute noch regelrecht ihren Schmerz, wenn er sie zum wiederholten Mal nach Strich und Faden belogen hat. Er hasst sich dafür. Doch gerade dieser Lebensstil machte ihn ja in den letzten Jahren zum reichen Mann. Aber die Tränen seiner Mutter, die nicht mehr lebt, brennen ihm auf der Seele. Die meisten seiner Mitmenschen verachten ihn. Und Freunde hat er kaum. Und wenn, dann sind das meist Menschen wie er, Lügner und Betrüger. Schon manchmal hat er mit dem Gedanken gespielt, mit diesem Leben Schluss zu machen. Doch der Mut fehlt ihm. Er versteht einfach nicht, warum er so unzufrieden ist, wo er doch alles erreicht hat, was er sich einmal vorgenommen hatte. Ein tiefer Seufzer voller Verzweiflung, Traurigkeit und Selbstmitleid kommt in ihm auf. Die Welt um ihn herum hat er in den letzten Minuten, oder waren es sogar Stunden, nicht mehr wahrgenommen. M. war so in seinen Gedanken versunken, dass er den Lärm gar nicht registrierte, der seit einiger Zeit um ihn herum entstanden ist. Erst als es immer lauter wurde, da registrierte er seine Umgebung wieder. Ein Junge rief: Papa, schnell, komm hierher! Eine Frau mit einem Wäschekorb auf dem Kopf bleibt stehen, nimmt den Korb ab und stellt sich drauf, um besser sehen zu können. Der Blick, mit dem sie in M's Richtung sieht, zeigt grenzenlose Verachtung. Eine Menschenmenge schiebt sich auf den kleinen Platz zu, an dem M an seinem Tisch unter dem Olivenbaum sitzt. Da kommt sicher wieder so ein Eiferer, der große Reden schwingt und meint, er weiß besser als alle anderen, was richtig oder falsch ist, was zu tun oder zu lassen sei. Warum die bloß immer bei ihm, hier auf seinem Platz, ihre Tiraden loslassen müssen und ihm so auch noch sein Geschäft vermiesen. Aber der Auflauf wird immer größer. Immer mehr Menschen drängen auf den Platz. M denkt, vielleicht kommt ja ein Politiker, um etwas Wichtiges zu verkünden. Vielleicht eine hochgestellte Persönlichkeit der Stadt. Ach was, denkt er, die kommen und gehen. Was geht mich das an? Er bleibt sitzen. Da ruft die Frau auf dem Wäschekorb einer anderen zu. Esther, komm hierher. Davon kommt der Rabbi, der oben im Haus des Simon einen Gelähmten geheilt hat. Der ist bestimmt ein Prophet, den Gott mit großer Macht ausgestattet hat. Wie elektrisiert schaut M auf und sieht die vielen Menschen, die irgendjemandem zujubeln, der scheinbar direkt auf seinen Tisch, auf sein Zollhäuschen zusteuert. Jetzt ist er hellwach. Jetzt strafft er sich, nimmt seine gewohnte gebieterische Haltung ein. Könnte ja sein, dass hier ein Repräsentant der Herrschenden vorbeikommt. Voller Spannung wartet er nun, wer das wohl sein mag. Und da trifft es ihn wie ein Blitz. Wie ein Blitz. Der Mann, der da lächelnd auf ihn zukommt. Dieser Mann sieht ihn mit dem gleichen gütigen und liebevollen Blick an, wie ihn in seiner Kindheit seine Mutter immer angesehen hat. Nie wieder hat ihn seitdem jemand so angesehen. Sofort hatte er das Gefühl, dieser Mann weiß alles von mir. Dieser Rabbi kennt mich durch und durch. Gleich fühlte er sich irgendwie zu ihm hingezogen. M war total ergriffen. In ihm tobte ein Sturm der Gefühle. Wie lange hatte er das vermisst? Diese Liebe, diese Wärme. Komm, Matthäus, geh mit mir. M wusste gar nicht, wie ihm geschah. Ohne nachzudenken sprang er auf, so als ob sich seine Beine von seinem Willen abgekoppelt hätten. Dieser Blick, diese Stimme, ihm war, als würden 1000 Engel ein großes Halleluja singen. Er war ganz benommen vor Glückseligkeit. Matthäus 9, Vers 9. Als Jesus durch die Stadt ging, sah er den Zolleinnehmer Matthäus am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm, geh mit mir. Sofort stand Matthäus auf und folgte ihm. Matthäus war noch ganz benommen. Er war es ja gewohnt, von seinen Mitmenschen verachtet zu werden. Sie sahen in ihm einen Kollaborateur, der mit den verhassten Römern zusammenarbeitete. Lump, Ausbeuter, Vaterlandsverräter nannten sie ihn. Ja, manch einer hat ihn auch schon angespuckt, um ihm so seine Verachtung zu zeigen. Denen hat er dann natürlich aus Rache das Doppelte abgenommen. Und wenn sie nicht zahlen wollten, rief er die Wache und ließ sie ins Gefängnis sperren. Noch schlimmer für Matthäus aber waren die anderen, die ach so frommen, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten. Von denen hat ihn nie einer auch nur angeschaut. Nein, einen großen Bogen haben sie um seinen Tisch gemacht und sind vorbeigegangen. Einmal hat einer mit abgewandtem Gesicht zu ihm hingerufen, in der Hölle sollst du schweren, verflucht seist du. Aber dieser Mann, vor dem er jetzt steht, Der ist ganz anders, völlig anders. Matthäus ist glücklich, ihm ist warm ums Herz. Er fühlt sich von einer unerklärlichen Macht zu diesem Rabbi hingezogen. Natürlich registriert er auch die entsetzten Gesichter einiger Pharisäer im Hintergrund. Er erkennt auch die etwas verwirrten und fragenden Mienen der Talmidim, der Jünger des Rabbis, die um sie herum stehen. Aber immer noch hat dieser Rabbi seinen warmherzigen, liebevollen Blick auf Matthäus gerichtet. Noch immer ist in ihm ein Jubel, eine Freude, eine Zuversicht, die ihm höchste Glücksgefühle bescheren. Ist vielleicht seine tiefe Sehnsucht nach Frieden und Glück mit dieser Begegnung erfüllt? Kann ihm dieser Rabbi seine Fragen beantworten? Komm, Matthäus, geh mit mir. Der Rabbi nimmt M bei der Hand. Das ist wie eine Umarmung. Und sie gehen. Matthäus nimmt kaum wahr, wohin sie gehen. Als sie und alle, die ihnen folgen, vor seinem Haus stehen bleiben, da war seine Sprachlosigkeit vorbei und er lädt alle ein, seine Gäste zu sein. In seinem großen Garten wurden Tische mit vielen köstlichen Speisen aufgestellt und unter den Bäumen Decken und Sitzkissen ausgelegt. Währenddessen nutzte Jesus die Zeit mit Matthäus über die Heilsgeschichte der Menschheit, vom Anbeginn der Schöpfung bis zum heutigen Tag, zu reden. Vielleicht hat er ihm auch gesagt, dass der Himmel seine Sehnsucht nach Erlösung und Frieden erhört hat und dass die Gebete seiner Mutter nicht umsonst waren, sondern sich heute erfüllen. Unterdessen verbreitet sich die Nachricht unter der Bevölkerung, natürlich auch unter den Kollegen des Matthäus, dass der berühmte Rabbi und Heiler bei M zu Gast ist. Lesen wir weiter.
Hätte ich gar nicht zumachen können, gell?
Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte viele Zolleinnehmer eingeladen und andere Leute mit schlechtem Ruf. Weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchem Gesindel ab? Fragten die Pharisäer seine Jünger. Jesus hörte das und antwortet ihnen: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne Gott leben und nicht solche, die sich sowieso an seine Gebote halten. Also, der Zöllner an sich war für die Juden damals so etwas wie ein Vaterlandsverräter. Machte er doch mit den Römern, dem Erzfeind des Landes und auch mit Herodes, jenem verhassten Tyrannen, gemeinsame Sache. Für anständige Menschen waren solche Leute damals unrein und deshalb war der Umgang mit ihnen zu meiden. Sie waren Vertreter des verfluchten Volkes der Besatzer. Doch was tut Jesus? Was tut Jesus? Der wunderwirkende Rabbi tut etwas ganz und gar Ungeheuerliches. Nicht zu überbietend. Er isst mit ihnen. Er isst mit ihnen. Die Tischgemeinschaft war damals im Orient Ausdruck einer engen Lebensgemeinschaft. Deshalb treten sofort die Hüter des Volkes, die Pharisäer, auf den Plan und fragen die Jünger, wieso ist euer Lehrer mit Zöllnern und Sündern? Nun, die Antwort haben wir ja schon gelesen. Die Starken brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Wobei er wahrscheinlich die Pharisäer nicht für gesund gehalten hat. Geht aber hin und lernt, was das heißt, hat er gesagt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Hier kontert der Rabbi Jesus sofort mit einem Wort aus der Tora, das jedem Pharisäer und Schriftgelehrten geläufig war. In Hosea 6, Vers 6 heißt es genau, denn ich habe Lust an der Liebe, nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis, nicht am Brandopfer. Denn ich habe Lust an der Liebe, nicht am Opfer, an Gottes Erkenntnis und nicht am Brandopfer. Liebe Schwester, lieber Bruder, falls du jetzt denkst, bravo, recht so, lieber Herr Jesus, diesen scheinheiligen Pharisäern, denen hast du es aber gegeben, was die sich einbilden. Ha! Sie moralisieren, kritisieren, haben aber selbst jede Menge Dreck am Stecken. Vorsicht! Sind wir bei den Gesunden? Bei den Starken? Oder hat diese ganze Geschichte mit dir und mir überhaupt nichts zu tun? Ich meine, es ist egal, ob ich mich lieber als Matthäus oder als Pharisäer oder gar als Gesunder sehe, der die Gebote Gottes und die Gemeinschaft mit ihm hält. Die Schrift sagt, Römerbrief 3, Kapitel 20, denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote hält. Das ist ein Hammer, ha? Kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er, und jetzt füge ich ein Wort ein, ausschließlich, meint, die Gebote halten zu können oder zu müssen. Und weiter, Verse 23, 24, alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was ich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Erledigt. Nicht wird eventuell, vielleicht. Nein. Erlöst hat. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. An der Gotteserkenntnis und nicht am Brandopfer. Gott will doch von uns gar keine Opfer. Er will Barmherzigkeit und Liebe. Das ist das neue Bewusstsein, der neue Glaube, den Jesus als Antwort auf die Pharisäerfrage lehrt. Gottes ausgeprägter Wille ist die Liebe zu den Schuldigen. Und schuldig geworden sind alle Menschen, ohne Ausnahme, auch die Pharisäer. Sie, die sich von den schlechten oder scheinbar schlechten Menschen trennten, sollen wissen, dass auch sie im Grunde nur von der vergebenden Liebe Gottes leben. Keiner ist gut, sagt Jesus an anderer Stelle. Keiner ist gut. Jesus hat seinen Mitmenschen die Augen geöffnet, was Gott wirklich von den Menschen, und zwar von allen, erwartet. Das hatte mit der Lehre der Pharisäer und Schriftgelehrten überhaupt nichts mehr zu tun. Ganz im Gegenteil, er stellt die gängige Lehrmeinung regelrecht auf den Kopf. Die Praxis des Umgangs im zwischenmenschlichen Bereich definiert Jesus gerade ins Gegenteil. Nicht Ausgrenzung, sondern Barmherzigkeit und Liebe fordert er. Ich denke, es tat Jesus sehr weh, dass die Pharisäer und was sich sonst noch als besonders fromm bezeichnet, ihre Mitmenschen als Abschaum, als Verlorene bezeichneten, sie sich selbst aber als gerecht und fehlerfrei hinstellten. Ich kann mir vorstellen, dass das Jesus sehr weh tat. Unser Umgang untereinander und miteinander soll von Nächstenliebe geprägt sein. Und ich sage es noch einmal, Liebe opfert nicht. Wir müssen diesen Sprachgebrauch etwas hinterfragen. Es ist kein Opfer zu lieben. Liebe opfert nicht. Auch Barmherzigkeit opfert nicht. Sie gibt. Sie gibt selbstlos und ohne erwartete Gegenleistung. Wichtig. Liebe und Barmherzigkeit, das ist der göttliche Weg von Anfang an. Das ist der Weg, den Gott von uns erwartet. Ja, verlangt. Genau das hat M. in diesem Augenblick erfahren. Und genau das hat ihn zum Jubeln gebracht. Matthäus war scheinbar nach menschlichen falschen Maßstäben gemessen ganz oben. Reich, konnte sich alles kaufen, hatte Macht. Gefühlt hat er sich ganz unten. Bescheiden, schlecht, mies. Erst die Begegnung mit dem Rabbi Jesus hat ihn wirklich, wirklich nach oben gebracht. Komm, Matthäus. Ja, der weiß das auch. Komm, Matthäus, geh mit mir. Und er stand auf und folgte Jesus nach. Matthäus war Sieger. Er ging von der Finsternis ins Licht. Auf ein Wort von seinem Schöpfer. Geht hin und lernt, sagt Jesus zu den Umstehenden. Er sagt es auch zu uns, zu dir, zu mir. Heute. Aber wir sind ja diesen Weg schon gegangen. Klar. Wir sind ja Lichtträger. Ja, unser Herr sagte zu denen, die ihm vertrauen sogar, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid nicht fad. Ihr seid die Würze. Die Würze der Menschheit. Lichtträger. Licht und Salz grenzt nicht aus, schaut nicht von oben herab auf seinen Mitmenschen, schenkt Liebe, schenkt Freude und arbeitet aktiv am Frieden in seinem Umfeld. Wo das gestört ist, ändern. Nicht, weil wir opfern wollen, sondern weil wir Erlöste sind, Gottes Kinder, die in freudiger Erwartung auf die Wiederkunft des Heilandes warten. Komm, geh mit mir, hat er auch zu dir und zu mir gesagt. Und was war unsere Antwort? Wir sind, wie Matthäus, aufgestanden und ihm gefolgt. Ja, sonst säßt ihr doch... Säßest? Nee. Sonst wäre ich doch gar nicht hier. Aus Liebe, aus Überzeugung, aus Glauben und Vertrauen. Danke, Herr Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, lieber himmlischer Vater, dass wir das genauso wie M erleben durften und dürfen. Danke, dass du auch zu uns gesagt hast, komm mit mir. Und dass du uns bei der Hand genommen hast. Danke, dass wir in Ewigkeit bei dir in deinem Reich sein dürfen. Am Ende der Offenbarung lesen wir, derjenige, der dies alles bezeugt, sagt, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus soll euch begleiten. Halleluja. Amen. Ja, unser wunderbarer, herrlicher Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, ja, wir sind deinem Ruf gefolgt und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir ihn hören konnten, hören durften und auch hören wollten. Du hast uns befreit von der Finsternis hin ins Licht. Herr Jesus Christus, Yahweh, von ganzem Herzen sagen wir dir Dank, dass du dieses Opfer auf dich genommen hast, damit wir leben. Du bist Mensch geworden, du bist gestorben. Du bist wieder auferstanden und du bist jetzt im Himmel als unser hoher Priester, der uns mit sicherer Hand vor Gott vertritt, vor dem Vater. Und wir wissen, und danke, dass wir dies wissen dürfen, wir sind erlöst und wir werden in der Ewigkeit mit dir zusammen sein. Wir freuen uns darüber und sagen dir nochmal herzlichen Dank. Segne bitte diese Gemeinde, segne alle Vorhaben, die hier anstehen, segne jeden Einzelnen, segne die Betrübten, segne die Traurigen, segne die Armen und die Reichen und hab Dank dafür. Halleluja. Amen.